Armena Watch, der Talk.
Liebe Mirna Funk, du hast gerade den Arik Brauer Preis erhalten. Dafür möchte ich erstmal ganz herzlich gratulieren. Das war auch noch eine sehr schöne Festveranstaltung. Wir sitzen jetzt hier noch im Theater und wollen uns jetzt ein klein bisschen darüber unterhalten, wie sich jemand, der gerade einen solchen Preis erhalten hat, damit fühlt. Ist das mehr Bestätigung oder ist es Herausforderung oder ist es Verpflichtung?
Also für mich ist es so ein bisschen wie so ein Trostbonbon. Das hat viel damit zu tun, dass einfach die letzten 5 Wochen seit dem 7. Oktober sehr anstrengend waren. Auch für mich sehr anstrengend als Publizistin. Ich habe sehr viel auf meinem Instagram-Kanal schon gleich am Tag des 7. Oktober habe ich begonnen, quasi Berichterstattung zu leisten, die vor allem in den ersten 5 Tagen in Deutschland gar nicht geleistet werden konnte. In den Medien hat man ja ganz wenig gesehen in den ersten 5 Tagen. Und habe vor allem auch diesen Kanal, aber natürlich auch meine journalistische Arbeit genutzt, um Lügen, absurden Narrativen, komischen Vorstellungen und Verschwörungserzählungen gegen die sozusagen anzugehen. Und das ist sehr anstrengend. Also wer schon mal versucht hat, mit Verschwörungs-Heinis zu sprechen und denen zu erklären, dass sie irgendwie gebrainwashed sind, weiß, was das für eine Sisyphus-Arbeit ist.
Also dazu ist dieser Preis ja wunderbar. Und dein Laudator, ist das jetzt ein Freund von dir, weil der ist ja im Spiegel tätig, schreibt Kolumnen, auch pro-israelische. Und dein Verhältnis zum Spiegel ist aber nicht so ungebrochen, wie ich festgestellt habe. In einigen deiner Artikel hast du auch geschrieben, dass die Cover nicht so richtig gut waren.
Ja.
Pro-israelisch, also ganz bestimmt nicht.
Nee.
Genau, also erste Frage, wie ist dein Verhältnis zu
Sascha?
Und das andere ist, wie zum Spiegel?
Also Sascha und ich, wir kennen uns bestimmt so 20 Jahre, aber nicht so, dass wir uns irgendwie eng kannten oder wir hatten schon wir haben so gemeinsame Schnittpunkte und ich habe natürlich seine Arbeit begleitet und habe ihn immer als sozusagen so stabile Person und auch als stabilen Journalisten kennengelernt und in den letzten, ich würde sagen, 1-2 Jahren hat sich unser Verhältnis einfach ein bisschen intensiviert und dann habe ich ihn gefragt, ob er die Laudatio halten würde und dann hat er auch gleich gesagt, dass er das gerne macht und ich habe mich sehr gefreut. Der Spiegel ist ein schwieriges Blatt, also auch dieses letzte komische Spiegelcover, wir haben Angst, da dachte man ja auch, was ist eigentlich los? Selbst wenn man sich die Spiegel auch der letzten Jahrzehnte anguckt, jeder weiß, der in irgendeinem Zusammenhang mit Israel steht, jüdisch ist, israelisch ist oder so, weiß, dass der Spiegel sich eher auf so einer radikal linken Perspektive Bericht erstattet und natürlich in den letzten Jahren auch ein Medium war, was ja diese Narrative, mit denen wir es jetzt zu tun haben, und diese Verschwörungserzählung, Israel ist ein Apartheidstaat, Israel macht ethnische Säuberung, Israel will einen Genozid an den Palästinensern ausüben und Israel ist eine Kolonialmacht. Diese vier Spinnererzählungen, anders kann ich das gar nicht sagen, die konnten wir natürlich auch immer wieder im Spiegel finden und daher ist das ein schwieriges Magazin. Aber ich würde niemals ein Medium vollständig sozusagen abservieren, nur weil es eine bestimmte Position vertritt. Sie geben Sascha ja Raum und Sascha vertritt eine andere Position und deswegen hat das alles eine Berechtigung. Man kann das Magazin kritisieren. Aber ich würde jetzt zum Beispiel, ich habe selbst auch für den Spiegel geschrieben, die haben ein Porträt über mich gemacht vor 1,5 Jahren, auch mit einem absurden Titel übrigens, und zwar Der unheimliche Aufstieg der Mirna Funk.
Okay.
Und da habe ich auch gedacht, der unheimliche Aufstieg, ne?
Also der Artikel, den du geschrieben hast, wurde subtitiert?
Nein, die haben ein Porträt über mich gemacht.
Okay, verstehe.
Genau, wirklich mehrseitiges Porträt. Ist eine Journalistin, auch hat mich begleitet sozusagen über Wochen hinweg. Und dann hieß sozusagen das Porträt der unheimliche Aufstieg der Myrna Funk.
Klingt so, als hättest du tatsächlich jetzt die Macht über die Medien übernommen, was ja auch ein Narrativ ist, was man Jüdinnen und Juden öfter unterstellt. Aber wahrscheinlich kam das in dem Porträt gar nicht vor.
Nein, aber es war schon sozusagen so, wo kommt sie jetzt plötzlich her oder wer ist sie? Und dann denkt man so, sie hat 2014 einen Roman geschrieben, 2015 publiziert, der hat Preise bekommen und wurde nominiert. Also sie ist jetzt nicht einfach irgendwie von der jüdischen Weltverschwörung nach Deutschland versetzt worden mit irgendeinem zionistischen Auftrag. Aber daran merkt man dann natürlich, was da bei denen los ist.
Ja, also die sind sich selbst ihrer Porträtierten etwas verunsichert gewesen und mussten das in dieser Überschrift verdeutlichen. Ja. Aber du bist ja nicht nur an dieser Stelle porträtiert worden, sondern mehrfach. Da gab es auch eine Doku, eine Filmdoku. Mhm. Ne? Und dann schreibst du Artikel, Romane, Sachbücher. Mhm. Du schreibst Musik, hast du gemacht, ein Hörspiel.
Ach so, aber da habe ich, ich habe nicht Musik geschrieben, ich habe einfach für das Hörspiel einen Text geschrieben. Das war einfach ein Hörspiel.
Das so zusammen mit dem Musik...
Mit Malakoff. Ja, genau. Wir haben zusammen den Text, aber eher für den Song geschrieben.
Alles klar.
Genau.
Und dann hast du auch einen Film gemacht oder bist noch dabei?
Genau, ich arbeite in den letzten Jahren als Drehbuchautorin und arbeite an unterschiedlichen Filmprojekten.
Also das ist ja eine unglaubliche Bandbreite.
Mhm.
Der Arik-Brauer-Preis ist deshalb auch nicht der erste, den du bekommst. Du hast auch gesagt, dein Roman wurde schon ausgezeichnet. Mhm. Wie war das? Also welcher Preis? Und war das nur der Roman oder gab es noch mehrere Preise?
Nein, das war der Roman Winternähe. Für den Roman habe ich den Uwe Jonsson Förderpreis bekommen, bin für den Aspekte Preis nominiert worden und Klaus Kühne und Olaya Jahn und so verschiedene. Das ist jetzt sozusagen der Arik-Brauer-Preis, mein zweiter Preis.
Mhm.
Und Preise sind immer schön. Also ich würde jetzt sozusagen, dadurch, dass die auch beide thematisch sehr unterschiedlich sind, kann man die miteinander gar nicht vergleichen. Für den Uwe Jonsson-Preis gibt es keinen physischen Preis.
Aber Geld?
Es gab Geld.
Na, immerhin. Also
genau.
Das ist auch nicht schlecht. Macht man sich selber so eine Statue. Aber das Interessante ist ja, dass daher ja auch der Aufstieg kommt. Also hätten die im Spiegel mal kurz in deine Vita reingeschaut, hätten sie auch gewusst, der unheimliche Aufstieg ist gar nicht so unheimlich.
Nein.
Genau.
Das nennt sich Arbeit, harte Arbeit.
Ja, eben.
Aber das ist beim Spiegel ja auch... Das kann es ja nicht wirklich geben.
Also interessant ist natürlich der Anfang deiner Karriere. Du hast 2014, denke ich, oder schon vorher, Kolumnen für die Cosmopolitan geschrieben. Das waren dann eher so über Sex und Dating.
Nee, die habe ich nicht. Ich habe für die Cosmopolitan habe ich seit 3 Jahren eine Sexkolumne. Ich habe angefangen, so 2010, 2011, habe ich einfach angefangen, journalistisch zu arbeiten, noch für den Freitag ganz anfänglich. Ich habe auch mal was ich hatte damals für die Cosmo einen Text zu Tinder oder so, aber das waren jetzt nicht keine Kolumnen. Und habe so eigentlich so peu à peu bin ich sozusagen in den journalistischen Bereich so eingedrungen.
Also die sind ja sehr persönlich. Sind das tatsächlich wahre Geschichten? Ich frage mich das deshalb. Ich habe die gelesen. Ich war ja früher auch mal Fan von Cosmopolitan.
Ja.
Und das war schon interessant zu lesen. Also ich werde das jetzt nicht...
Nein, aber ich glaube, ich bin Schriftstellerin und ich erfinde sehr gerne. Und wenn es um solche Sachen wie Sex geht, dann muss man einfach auch automatisch sehr viel erfinden, weil ich da ja auch Personen beschreibe und das darf es gar nicht in Deutschland geben. Also es gibt ein sehr strenges Persönlichkeitsrecht. Und da dürfte sich sozusagen gar keiner erkannt fühlen und dementsprechend gucke ich schon, also natürlich schreibe ich auch aus meiner Erfahrung heraus, aber ich mixe das auch.
Ja. Also bei den darauffolgenden Büchern sieht die Sache etwas anders aus. Also da hast du einen relativ engen Kontakt zu der Hauptfigur, finde ich. Mhm. Also Lola ist auch
aus dem Osten,
ja. Hat einen Vater, der die Familie verlässt. Mhm. Und dann ist sie Vaterjüde, mhm, wie auch du. Und das ist ja innerhalb der jüdischen Community etwas schwierig, mhm, weil Judentum immer nach der Mutter, mhm, definiert wird. Da muss man dann seine Identität lange suchen. Und dann bist du auch bei Lola parallel in Berlin wohnhaft und in Tel Aviv. Mhm. War das jetzt ein Roman, der so ein bisschen dein Leben mitnimmt oder fast ausschließlich? Und ist das so eine Art von Erwachsenwerden, Herauswachsen aus diesen Kolumnen, die sich so ein bisschen mit anderen Themen beschäftigt haben?
Na, wie gesagt, die Kolumnen, die sind ja viel später erschienen.
Später gekommen.
Ja, die schreibe ich alle, die schreibe ich erst seit 3 Jahren. Und den Roman habe ich 2014 geschrieben. Okay. Das heißt, das ist wirklich, also der schriftstellerische Text kam vor den Kolumnen. Und ich, Lola ist gar nicht so nah an mir dran, wie man sich das vielleicht irgendwie vorstellen könnte. Ja, sie ist Vaterjüdin, ja, sie kommt auch aus der DDR. Ich bin aber zum Beispiel nicht bei meinen Großeltern aufgewachsen, so wie Lola. Lola lebt ja auch nicht zwischen Berlin und Tel Aviv, sondern sie lebt schon in Berlin. Sie geht nach Tel Aviv im Sommer 2014, während Zuck Etan. Das habe ich auch gemacht. Und diese Erlebnisse, die sie dort hat, natürlich in Tel Aviv, die sind natürlich auch entstanden, weil ich diese Erlebnisse hatte. Aber ich mache das eigentlich eher andersrum. Also ich nenne das Method Writing. Wer sich mit Schauspiel so auskennt, der kennt Method Acting. Da gehen zum Beispiel, müssen Schauspieler, bereitet sich vor auf eine Rolle wie... Er ist der Polizist und dann fährt er irgendwie wochenlang mit einem Polizeiauto, mit einem echten durch die Gegend, um zu verstehen, wie ist das. Und was ich eigentlich mache, ist nicht so, dass die Figuren sind ich, sondern ich werde zu der Figur. Das heißt, ich entwickle eine Figur kommt zu mir und will von mir erzählt werden. Und dann fange ich als Myrna, ich verschwinde als Myrna Funk und werde zu Lola und mache dann all diese Sachen, die zum Beispiel meine Protagonistin machen will. Und so funktioniert das eigentlich.
Ja. Und hat dein Studium, du hast Kommunikationsmanagement und Philosophie, mhm, und Geschichte studiert, mhm, dich auf diese Themen vorbereitet? Und ich will dann noch ganz kurz einflechten, dass dein Urgroßvater Stefan Hermlin ist, mhm, und der war ja auch Schriftsteller. Mhm. Hat dich das irgendwie auch ein bisschen beeinflusst?
Also ich wollte schon in jungen Jahren gerne Schriftstellerin werden. Ich wusste aber überhaupt nicht, ob ich schreiben kann. Ich wollte direkt nach meinem Abitur Philosophie und Geschichte studieren, hatte aber einen ganz schlechten NC. Also ich war auch ganz schlecht in der Schule zum Beispiel. Und mir blieb dann gar nichts anderes übrig, als Kommunikation zu studieren und relativ schnell Geld zu verdienen. Ich bin mit 17 ausgezogen und das war so, dass ich dann einfach mit in meinen 20ern in der Kommunikationsbranche gearbeitet habe und mich von diesem Traum und dieser Idee eigentlich fast verabschiedet hatte, Schriftstellerin zu werden. Und als ich dann so Ende 20 war, kam ich dann so in meine erste große Midlife-Crisis. Und dann war klar, dass ich eigentlich was anderes von meinem Leben wollte. Und dann habe ich ja überhaupt erst Philosophie und Geschichte angefangen zu studieren. Da war ich schon 30 Jahre alt. So. Und dann kam der Roman. Also ich würde sagen, ich habe bestimmt 10 Jahre meines Lebens bin ich so in eine Richtung marschiert, um dann irgendwie zu merken, das ist überhaupt nicht die Richtung, in die ich eigentlich gehen wollte. Und dann musste ich nochmal alles zurücklaufen, um nochmal von Anfang an. Und dann bin ich in die Richtung gelaufen, in die ich wollte. Und das Philosophiestudium und das Geschichtsstudium hat schon einen großen Einfluss auf meine schriftstellerische und natürlich auch auf meine journalistische Tätigkeit, aber noch viel mehr eigentlich auf mein Denken. Also ich habe mich in meiner Abschlussarbeit für meinen Bachelor ganz stark mit jüdischer Dialogphilosophie beschäftigt. Und gerade in Zeiten, in der sozusagen Ideologie enorm beliebt ist und in Zeiten, in der sozusagen dichotome Weltbilder enorm beliebt sind, muss ich sagen, ist eigentlich ganz so wichtig, sich auf so jüdische Dialogphilosophie zurückzubesinnen, weil das ist das Gegenteil von dichotomen Weltbildern und es ist das Gegenteil von Ideologie, weil Ideologie spricht nicht mehr. In einer Ideologie gibt es keinen Dialog, weil es gibt nur ein richtig und ein falsch. Und das hat mich als Mensch beeinflusst und geprägt, dieses Studium.
Dazu ist ja auch, gehört ja auch das Thema Feminismus.
Ja.
Also da hast du 2022 mhm. auch ein Sachbuch veröffentlicht, mhm. Who Cares, von der Freiheit, Frau zu sein. Mhm. Und das Interessante ist, du bist eine Feministin, die von anderen Feministinnen Shitstorm bekommen hat.
Ja.
Jetzt würde ich ja tatsächlich gerne wissen, was unterscheidet dich von diesen Feministinnen?
Also, was uns unterscheidet, ist, dass ich glaube einfach an Selbstwirksamkeit. Ich glaube daran, dass das die Freiheit beim Ich beginnt. Und ich glaube auch an Dinge wie einen freien Willen und eine freie Entscheidung. Und ich glaube an Verantwortung. Und das sind alles Sachen, die von modernen Deutschfeministinnen eher abgelehnt werden. Die sind sehr geprägt vom Materialismus und im Materialismus gibt es eben immer den Unterdrücker und die Unterdrückte und das System ist der Unterdrücker und die Frau ist die Unterdrückte und auch das ist ein dichotomes Weltbild, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Für mich gibt es nicht einen Unterdrücker und eine Unterdrückte und also alle sind immer alles zugleich. Also ich unterdrücke und werde gleichzeitig in anderen Zusammenhängen unterdrückt. Das ist sozusagen, wenn dann, ist das eine Dynamik, die stattfindet. Und mir ging es bei diesem Sachbuch eigentlich darum, rauszukommen aus diesem Opfernarrativ und sich selbst und sein eigenes Leben eher als aktiven Prozess zu begreifen, als ein Prozess, in dem man sozusagen das Leben selbstwirksam betrachtet und begreift und angeht. Und das ist einfach etwas, was überhaupt nicht beliebt ist hier in Deutschland.
Merkwürdigerweise.
Ja.
Wie ist das, wenn du hast ja eine 9-jährige Tochter?
Sie wird 8 jetzt im 8. Dezember.
Hm. Was ist das Wichtigste, was du ihr mitgeben möchtest?
Also was ich meiner Tochter mitgebe, ist vor allem, dass es bei uns, also dass das Leben bei uns nicht absolute Wahrheit ist, sondern nur ein Teil dessen, also dass unser Leben oder mein Leben oder die Dinge, die ich ihr sage, meine Antworten auf die Welt sind, die aber überhaupt nicht wahrhaftig sein müssen und dass es mir immer darum geht, dass sie dieses Leben, was wir zusammen führen und die Dinge, die ich sage, dass sie die selbstständig hinterfragt. Das ist etwas, was ich ihr mitgebe und das Zweite, was ich ihr mitgebe, ist, dass sie Vertrauen in sich selbst hat. Ich erlaube ihr sehr viel Sachen und ich schick sie immer ganz doll in die Welt und pushe sie sozusagen, drücke sie auch in Überforderung, weil ich davon überzeugt bin, dass mit jeder Überforderung, die man meistert, dass man wächst und dass man innerlich dadurch auch stark wird und dass dieses Aushalten von Überforderung und dieses Angehen von Überforderung im Leben dazu führen wird, dass man alles Mögliche, dass man sehr resilient wird und alles Mögliche aushalten kann, aber auch angehen kann. Und das ist mir ganz wichtig.
Also am Ende doch das, was du schon gesagt hast, die Verantwortung für sich selbst übernehmen und sich immer wieder daran orientieren, welche Haltung ich zum Leben haben möchte.
Genau. Das sich eigentlich auch begreifen als aktiver Teil der Welt und ich gehe durch dieses Leben, ich fasse das Leben an, Ich bewege das Leben. Das ist nicht, dass das Leben auf mich sozusagen einstürmt oder und Dinge mir ständig immer nur passieren, sondern ja, es passieren einem Dinge, aber ich tue auch Dinge, die passieren. Und diese Dynamik zu begreifen, dass das sozusagen eine ständige Dynamik ist und dass es wichtig ist, dass auch wenn etwas, wenn sozusagen etwas in meinem Leben passiert, was ich als Überforderung empfinde oder was ich schwierig empfinde, dass ich das nicht erlebe als einen Angriff, sondern ein Moment, wo ich gefordert werde und eine neue Haltung zu einnehmen muss und wo ich auch selbst gefragt werde nochmal als Mensch und mich hinterfragen muss und das nicht als Angriff. Das ist das Allerwichtigste, diese Momente nicht als Angriff zu erleben, sondern
als Herausforderung
als Frage an mich. Und diese Frage an mich, für die muss ich eine Antwort finden, ich selber.
Wie stehst du zum Gendern? Hilft das den Frauen?
Ich gendere nicht und gendere nicht in meinen Texten. Wenn ich in einem Raum sitze mit Schriftstellern und von Schriftstellern wird gesprochen, dann fühle ich mich selbstverständlich angesprochen vom, wie heißt dieser Maskulinum?
Also von der Ansprache, von diesem normalen
Begriff. Von diesem normalen Begriff fühle ich mich angesprochen, weil ich Schriftstellerin bin. Ich brauche sozusagen keine Verfraulichungsform, Verweiblichungsform. Mich interessiert es nicht. Ich komme aber auch aus dem Osten. Da haben Frauen als Baggerfahrer gearbeitet und keine Ahnung, waren Ingenieure und so. Mir wäre lieber, Frauen würden heutzutage Baggerfahrer und Ingenieure sein und sich weniger sozusagen mit der Sprache beschäftigen, sondern in der wirklichen Welt sich als handlungsfähige Subjekte beweisen. Und dann würde vielleicht auch das mit der Sprache nicht mehr so wahnsinnig relevant sein.
Du bist ja auch, hast du gerade gesagt, in Pankow geboren und aufgewachsen.
Das Charlottenburg des Ostens, hat man mal gesagt.
Okay, ja. Ich glaube, ich muss mal hinfahren. Ich war da, glaube ich,
noch nie. Ja, ich war auch lange nicht mehr da.
Was würdest du als die Hauptunterschiede, abgesehen davon, dass die Frauen Bagger gefahren sind, zwischen den Ost- und Westlern so aus deiner Sicht sehen?
Naja, ich meine, der große Unterschied ist natürlich wirklich der weiblichen Erwerbsarbeit. Also 1998, nach dem Mauerfall, waren 91% der Frauen in der DDR erwerbstätig. Und zwar zu einem absoluten Großteil Vollzeit erwerbstätig. Und im Westen waren es unter 51%. Und das macht was. Also in dem Moment, wie ich nicht nur finanziell unabhängig bin von meinem eigenen Partner, kann ich natürlich andere Entscheidungen treffen. Aber auch Teil der Gesellschaft zu sein und nicht Teil eines Reihenhauses, ist ein Riesenunterschied. Und in dem Moment, wie ich sozusagen Teil der Welt bin, ich bin im Berufsleben, ich habe mit unterschiedlichen Menschen zu tun, verändere ich die Gesellschaft. Und das erlebe ich schon als einen großen Unterschied zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Interessanterweise kennt man auch diesen Unterschied eigentlich in Israel. Also auch Israel war ja bis in die 80er Jahre sozialistisch, so wie die DDR. Mhm. Und ich bin die Letzte, die den Sozialismus irgendwie gutheißt. Aber es gibt natürlich wie mit allem auch positive Aspekte. Und ein wichtiger Aspekt im Sozialismus ist, dass Mann und Frau da halt sozusagen als gleich gesehen werden und tätig sein müssen. Und das ist schon beeindruckend. Und diese Ausläufer kann man ja in Israel auch immer noch erkennen. Ob das jetzt die Krankenversicherung ist oder Kibbuzime oder selbst die Armee, wo Frauen, genau. Wo Frauen auch sein müssen.
Ja, das heute wurde gerade noch gesagt von Erwin Jawohl in seiner Rede zum Preis, wie ungerecht die UN ja. an dieser Stelle ja, sind, ja. die ständig die Frauenrechte ja. Israel gegenüber einfordern, was ja nun der absolute Gegensatz dazu ist, was in den arabischen Ländern.
Absolut. Für die ja, es Frauen, ist fast lächerlich. Ja, es ne? ist, also es ist wirklich,
man wenn kann es nicht so schlimm wäre, ja, ja. wäre es lächerlich. Genau. Ja, das war ja auch der Schwerpunkt, für den heute der Preis dir verliehen wurde, mhm. für deine politischen Analysen. Mhm. Und du hast da am 18. Oktober in der Neuen Züricher Zeitung mhm. einen großartigen Artikel geschrieben. Ich sage jetzt noch mal kurz als Einschub, was ja. Sascha Lobo gesagt hat, wo deine Grundsätze sind. Er hat drei genannt und er hat gesagt, bei aller Realitätsbesessenheit ist dir wichtig, dass du nie die Grenze nach rechts überschreitest mhm. und dass du nicht rassistisch oder antimuslimisch mhm. argumentierst und dass du frei bist von Zynismus. Mhm. Also das noch mal als Grundlage. Aber in dem Artikel der Neuen Züricher Zeitung forderst du die Palästinenser dazu auf, mhm. endlich ihre Opferrolle, also das, was wir vorhin auch für die Frauen, gesagt haben, das ist ein wichtiger Aspekt, denn du sagst, die sind bis heute davon überzeugt, dass die Arabische Liga es ihnen eines Tages ermöglichen wird, in das Kernland Israel zurückzukehren, mhm. was völlig absurd ist.
Ja.
Und wie würdest du den Palästinensern raten aus ihrer Situation? Ich meine, wir haben vorhin schon gesagt, 75 Jahre gibt es palästinensische Flüchtlingslager. Ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Das ist so, als würden in Deutschland immer noch Juden in Displaced People Camps leben.
Ja, oder heimkehrende Deutsche aus den russisch-besetzten ja. Ländern, die gesagt haben, die Deutschen müssen da raus. Ja. Die würden jetzt noch Tür genau. an Tür mit anderen Deutschen leben, wären aber nicht mhm. rechtlich gleichberechtigt, mhm. dürften keine Arbeit ausüben mhm. und wären total angewiesen auf mhm. Hilfsgelder, die dann kommen oder auch nicht kommen.
Ja.
Also wie kommen die da raus?
Ich glaube, wichtig ist, dass sie sich selbst als Subjekte wahrnehmen und sie werden ja leider von der arabischen Welt zu Objekten gemacht. Mhm. Sie werden benutzt von der arabischen Welt, ihnen wird irgendwelches Zeug erzählt, gleichzeitig werden sie ja enorm unterdrückt, ob das jetzt im Libanon ist oder auch in Jordanien. In Syrien hat Assad das Flüchtlingslager Yarmouk angegriffen, Zehntausende umgebracht. Gleichzeitig haben sie aber auch in all diesen Ländern ordentlich gewütet in den letzten Jahrzehnten. Sie haben im Libanon gewütet, der Libanon war hauptsächlich christlich. Sie haben auch in Jordanien gewütet, also ist, auch das ist nicht, ne? Also sie sind nicht nur Opfer dort, sondern sie haben auch in diesen arabischen Ländern jahrzehntelang durch ihre Terrororganisation für Probleme gesorgt und auch für Tod gesorgt. Und ich denke, also in dem Artikel für die Züricher Zeitung ging es mir vor allem um einen Emanzipationsprozess und darum zu begreifen, anzuerkennen, dass es dieses Land, von dem sie sich eben erzählen, das sei irgendwie Palästina, dass dieses Land nicht zurückkommt in der Form, wie es mal war, so wie das im Übrigen mit in einem Großteil der Länder ist in der ganzen Welt. Ne? Also wenn man sich das geschichtlich ansieht, Grenzen verschieben sich, es gibt Fluchtbewegungen, diese Dinge passieren. Die Juden aus den arabischen Ländern, fast 1 Million, die fliehen mussten, 48, kommen auch nicht mehr zurück in ihre alten Häuser, mussten ihr Hab und Gut zurücklassen und haben einfach ein neues Leben begonnen. Und das Wichtigste wäre, dass sie die Existenz Israels anerkennen. Und erst wenn sie die Existenz Israels anerkennen, kann es überhaupt so etwas wie einen Friedensprozess geben, in dem dann über eine Zwei-Staaten-Lösung diskutiert wird. Heute wird viel darüber, die Palästinenser brauchen einen Staat, die brauchen einen Staat. Die brauchen einen Staat und sie hätten ihn ja auch schon längst haben können. Sie haben ihn immer wieder abgelehnt. Und sie haben ihn auch immer noch nicht, weil sie ja gar keine Zwei-Staaten-Lösung wollen. Und das tut natürlich weh. Nicht alle Palästinenser. Es wird auch einen Teil von Palästinensern geben, die wären bereit für eine Zwei-Staaten-Lösung. Aber ein Großteil der Palästinenser...
Also deren Führung, ganz klar.
Ja.
Die Führung ist...
Aber nicht nur deren Führung, sondern natürlich auch sie selbst. Also da muss man sich nur Interviews anschauen in der Westbank. Man muss sich irgendwie Interviews in Gaza anschauen. Die haben die Hamas gewählt. Ja? Es fehlen klassische demokratische Bewegungen innerhalb der palästinensischen Gesellschaft. Wo sind sozusagen Parteien, die sozusagen entwickelt werden aus der palästinensischen Gesellschaft, die sich entwickeln, so wie hier auch Parteien plötzlich entstehen? Ja, also Sarah Wagenknecht.
Ist ja der ganze arabische Raum. Ist ja nicht so. Also der arabische Frühling ist gescheitert.
Genau.
Und damit auch die Idee einer Demokratisierung vorläufig.
Aber da müsste es sozusagen, es braucht die Anerkennung des Staates Israels. Mhm. Damit es dann zu einer zu Verhandlungen zu einem palästinensischen Staat überhaupt kommen kann. Und solange es das nicht gibt, solange die immer noch glauben, die können hier irgendwie in ihre alten Dörfer zurück, solange wird es immer so weitergehen und irgendwann wird es sowas wie eine Zwei-Staaten-Lösung überhaupt gar nicht mehr geben.
Also wovon ich überzeugt bin, ist eine Sache. Die Führungen der palästinensischen Gebiete, ist egal, ob es jetzt die Fatah ist oder da die Hamas, leben von Hilfsgeldern.
Ja, die leben von Hilfsgeldern.
Also wenn sie jetzt dieser Zwei-Staaten-Lösung zustimmen würden, würden diese Hilfsgelder ja nicht mehr direkt in ihre Taschen und auf die Bankaccounts von den Führenden gehen, sondern sie würden vielleicht tatsächlich der Bevölkerung endlich zugutekommen. Wir wissen vielleicht, dass die UNRWA, also die palästinensische Flüchtlingsorganisation, die bekommt pro Person 10-mal mehr als der UNHCR für die echten Flüchtlinge.
Ja.
Also das sind alles Dinge, die das den Zustand ja kristallisieren.
Absolut. Und letztlich ist das auch das, ist hier in Deutschland ist das wenig zu verstehen. Die wollen überhaupt gar nicht verstehen, dass es sich ja auch um eine Art Einkommensquelle handelt. Der Tod von Palästinensern bringt Geld. Und deswegen habe ich auch vor ein paar Tagen, als Baerbock jetzt im Westjordanland war und da wieder Millionen versprochen hat und so, habe ich gedacht, wann werden die das verstehen? Ja, also wann werden sie verstehen, dass in dem Moment, wie nach einem 7. Oktober und einer kriegerischen Auseinandersetzung, wenn dann Deutschland wieder irgendwelche 30 Millionen, 60 Millionen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Millionen nochmal aufgestockt wurden jetzt auf 160für dieses Jahr oder so, dass das dann nie aufhören wird, dass das sozusagen der Treiber der gewalttätigen Handlungen ist und nicht diese Idee von der großen Befreiung der Palästinenser, sondern es geht dort um... Letztlich ja auch, das sind ja kriminelle Machenschaften, die dort stattfinden und die auf dem Rücken einer Zivilbevölkerung ausgetragen werden. Und das ist total tragisch und das hört nicht auf, solange nicht eigentlich alle sagen, wir geben euch kein Geld mehr.
Genau.
Weil dann müssten sie sozusagen aus sich selbst heraus wirksam werden und Lösungen finden, damit es in ihrem Leben wieder aufwärts geht. Und das ist so lustig, dass ich ja viele Jahre für meinen Feminismus kritisiert wurde, wo ich immer gesagt habe, ihr Frauen müsst arbeiten gehen, ihr müsst unabhängig sein. Und eigentlich ist das, was ich zu Nahost und den Palästinensern sage, genau dasselbe, ist absolut identisch. Also ich bin da sehr, sehr stringent in meiner Argumentation und auch in meiner, wenn man so will, intellektuellen Herangehensweise, wie Emanzipation und ja auch Subjektivierung überhaupt aussehen kann. Und die kann nur funktionieren, wenn man unabhängig ist.
Absolut. Also deswegen nochmal ein weiterer Gesichtspunkt in diese Richtung, die martialischen Demonstrationen, die jetzt hier pro-palästinensisch heißen, aber in Wirklichkeit anti-israelisch sind. Da wird durch die Bilder, die vorher zu dem Überfall vom 7. Oktober die jüdische Gemeinschaft gesehen haben, unglaubliche Angst ausgelöst in der jüdischen Gemeinschaft. Mhm. Also es richtete sich ja an alle Gruppen, innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Also es waren vor allen Dingen Frauen, mhm. aber auch alte Babys, mhm. Kinder. Übrigens wurden die Verbrechen auch in Gaza, als die Gefangenen dorthin gebracht wurden, da waren auch Kinder und Jugendliche beteiligt mhm. an den Verbrechen, ja, an ja. diesen Opfern. Ja, ja. Auch das muss man sich mal klar machen, wenn man immer von Zivilisten spricht. Ja. Das ist ein sehr übergreifendes Phänomen.
Absolut, ja.
Und jetzt möchte ich ganz kurz einen Artikel zitieren von mhm. Jakob Blaser, der am 2.11. unter der Überschrift Vergewaltigung als Marketingstrategie mhm. einen sehr interessanten, eine Interpretation mhm. gegeben hat über diese zur Schau gestellte Grausamkeit mhm. als Mittel zur Rekrutierung. Mhm. Er sagt, potenziellen Mitstreitern wird besonders die Gewalt gegen Frauen gezeigt, vor allem gegen selbstbestimmte Frauen. Mhm. Es ist eben nicht nur Gewalt von Männern, sondern es ist auch Gewalt für Männer. Mhm. Frauen, jetzt zitiere ich, Frauen als Schlachtfeld männlicher Machtdemonstration, so nennt es Jakob Blaser. Und wie verstehst du den sogenannten, also diese aggressiven Frauen auf diesen sogenannten friedlichen Demonstration. Mm. Hast du die mal gesehen? Mm. Die sind wirklich hervorgestochen,
ja,
wie sie auf,
absolut.
Auf Journalisten und auf Polizisten losgehen. Mm. Und da frage ich mich, ist denen eigentlich bewusst, wie es ihnen gehen würde, wenn sie der Hamas das Feld geräumt haben und dann in der Hamas, unter der Hamas leben müssen?
Ich glaube, das ist ihnen schon in irgendeiner Art und Weise bewusst. Das ist ja so interessant gewesen, dass diese sehr bekannte Pornodarstellerin Mia Khalifa, ist eine libanesische Pornodarstellerin, die hat dreht seit 10 Jahren Pornos, übrigens auch mit Hijab zum Beispiel, lebt in Amerika, hat unglaublich viele Morddrohungen ja auch aus ihrer muslimischen Community bekommen und die ist eine wahnsinnig, wahnsinnig aktive pro-palästinensische Propaganda Tante, die ganz schlimme Tweets und gepostet hat nach dem 7. Oktober. Die hat die auch als Freedom Fighter bezeichnet und hat gesagt, hat auch sowas geschrieben. Sie hofft, dass sie die Telefone, ihre Handys horizontal flippen, damit es sozusagen wie in einem Film alles besser aussieht. Also, und das ist eine Frau, die verdient mit Pornos Geld, ja, mhm. Was völlig legitim ist, so Props to her, aber dieser Disconnect, jemanden zu supporten, der niemals zulassen würde, was man selber tut, mhm. ist für mich extrem beeindruckend. Das ist eigentlich intellektuell nicht mehr zu erklären, außer damit, dass man eben völlig gebrainwashed wurde. Also das ist sozusagen entbehrt ja jeglicher Logik, ja. Mhm. Man kann mir nicht erzählen, dass die nicht wissen, was dort los ist, vor allem so nur, deswegen habe ich das, die hat jahrelang Morddrohungen bekommen aus dieser Community, die weiß, wer diese Leute sind. Und trotzdem gibt es offensichtlich so eine große Anziehung diesem aggressiv gewalttätigen, ja, und auch stark patriarchalen Charakter dieser Handlungen, ja, und dann eben von diese ganzen Feministinnen, die irgendwie jahrzehntelang gesagt haben, das Patriarchat, und dann haben wir dort wirklich, das ist sozusagen das, worüber ihr eigentlich gesprochen habt, nicht über euren Boss, der irgendwie gesagt hat, hübsches Kleid, und dann seid ihr sofort irgendwie zur Human Resources Abteilung gerannt und habt gesagt, Missbrauch, sondern das ist eigentlich, worüber ihr gesprochen habt. Und da gibt es sozusagen interessanterweise keine Kritik mehr.
Nee, ja. Und die deutsche Feministin höre ich auch nichts.
Da ist nichts zu hören, nein.
Ich mhm. verstehe es auch nicht. Also, du schreibst gerade an einem Buch, mhm. Israel. Nein, das ist das andere.
Ein Sachbuch.
Du schreibst über Von Juden lernen.
Genau. Mein Sachbuch erscheint am 15. Februar. Mein Sachbuch, das heißt Von Juden lernen. Genau. Und das ist auch schon fertig geschrieben.
Ist schon fertig? Mein Gott.
Es muss ja fertig sein, weil es ist, kommt am 15. Februar. Wenn es jetzt nicht fertig hätte, dann hätten wir ein Problem. Dann würde es nicht mehr am 15. Februar kommen. Ich habe das Buch zwischen März und Juli geschrieben. Also alles vor dem 7. Oktober. Und habe 8 jüdische Denkkonzepte genommen und habe sie in Dialog mit aktuellen gesellschaftlichen Problemen gesetzt und löse diese Probleme mithilfe des Judentums. Und eigentlich ist es schon, also dieses Buch ist dringend nötig.
Kann man sagen, dass das so der Gegenentwurf ist dazu, also früher lebten die Juden in Städtel in Osteuropa und jetzt wird Israel als der Jude unter den Staaten bezeichnet. Also immer noch eine
Ausgrenzung.
Und du versuchst jetzt damit das Verständnis für dieses Land und für die Denkweise oder ist es eher...
Also es hat mit Israel, ich habe das Buch eigentlich geschrieben, weil ich so gelangweilt und genervt davon war, dass Jude sein... immer nur Holocaust, Antisemitismus und der Israel-Palästina-Konflikt ist. Und Jude sein aber ja viel mehr ist. Für Juden sind diese drei Sachen eigentlich nicht jüdisch. Ja? Mhm. Und es gibt so viel Philosophie und es gibt so viel Kultur und es ist über so viel Wichtiges nachgedacht worden, gedacht worden und das Judentum selbst, die Art und Weise, wie gedacht wird, wie gelehrt wird, wie man Texte immer wieder liest, Texte immer wieder hinterfragt, diese Form des Denkens, das zu kritischem Denken führt, ist etwas, was enorm gebraucht wird in einer Zeit, in der wir gerade leben, in der Ideologien absolut trendy sind. Die jüngeren Generationen lieben Ideologie. Und Judentum ist eigentlich anti-ideologisch. Es funktioniert gar nicht als Ideologie. Und deswegen ist es ja auch nicht messianisch, ja, also deswegen geht es nicht darum, irgendwie Leute ins Judentum zu holen, ja, also eine Ideologie will ja, dass alle so denken. Das Judentum will gar nicht, dass irgendjemand so denkt wie sie, ja, sondern es ist einfach nur existiert. Und mir war wichtig, dieses Denken und all diese schlauen Sachen, über die sich über tausende Jahre schon viele schlaue Juden Gedanken gemacht haben, das eigentlich anzuwenden und zu schauen, was können wir damit eigentlich anfangen. Mir ging es um die Konzentration auf das Jüdische als solches, was nicht mit Antisemitismus, Shoah oder Israel-Palästina zu tun hat.
Hast du noch einen Tipp für alle, die jetzt gerade fürchterlich Angst haben um ihr Leben und als Juden denken, wir können jetzt doch nicht mehr nach Israel, weil da alles so furchtbar ist? Wie verliert man nicht den Boden unter den Füßen?
Das ist eine gute Frage und ich wache jeden Morgen auf und manchmal habe ich Hoffnung, wenn ich morgens aufwache und bin so voller Energie und glaube, kriegen wir alles hin und das ist diese Zäsur und das ist diese Zeitenwende und jetzt passiert und es wird alles ganz anders. Und dann wache ich manchmal morgens auf und denke, oh mein Gott, das kann alles gar nicht wahr sein, ich halte es nicht aus. Ich weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist und in Israel ist alles furchtbar und in Deutschland ist sowieso alles noch viel furchtbarer und ich schwinge eigentlich die ganze Zeit zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit und ich glaube, genauso wie Wahrheit entsteht, nämlich zwischen einer Position und der anderen, die Bewegung zwischen einer Sache und dem Gegenteil dieser Sache, da findet sozusagen Wahrheit statt. Und ich glaube, dass es auch gesund ist, zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit sich hin und her zu bewegen, weil es braucht auch Hoffnungslosigkeit, um Missstände anzuerkennen, um das auch zu begreifen, was nicht in Ordnung ist und um diese Missstände auch anzugehen. Es braucht diese Hoffnungslosigkeit, weil wenn man nur Hoffnung hat, dann kommt man auch in so eine Alles-wird-schon-gut-Lethargie. Mhm. Aber wenn man keine Hoffnung hat, dann hat man wie gar keine Kraft, die Missstände anzugehen, die man durch die Hoffnungslosigkeit entdeckt. Und deswegen glaube ich schon, dass es das beides braucht und dass wir uns in diesen beiden Polen durch diese Bewegung einfach fortbewegen müssen nach vorne auf dieser schmalen Brücke und keine Angst haben und vor allem Israel jetzt stärken, unsere Energie nicht verlieren also ich glaube, das Wichtigste ist, die Energie zu konzentrieren auf die Stärkung der jüdischen Community und auf die Stärkung von Israel. Und wenig Energie verlieren mit Leuten, die, ich habe das letztens auch in einem Talk gesagt, es ist so ein bisschen wie bei Titanic und Jack ist auf dieser schwimmenden Tür, ja. Also da draußen sind jetzt ganz viele Jakes und man muss jetzt halt auch einfach sagen, okay, ciao. So, ja. Man kann jetzt nicht alle Jakes festhalten und dann nochmal sagen, aber Israel ist doch gar keine Apartheid, weil es ist doch gar kein Genozid. Das ist, ich glaube, dass da verliert man nur
Energie.
Und die Energie sollte in die Sicherung Israels und die Solidarität und Stärke und das Zusammengehörigkeitsgefühl von der jüdischen Gemeinschaft innerhalb der Welt gesteckt werden. Und ich finde, dass man das auch sieht im Moment. Mhm. Wir waren als Juden vor allem in Israel sehr verstritten in den letzten Jahren und sehr gespalten und auch die Diaspora und die israelische Gesellschaft, da gibt es auch immer einen großen Disconnect. Und da passieren jetzt viele wichtige Dinge, nämlich auch, dass die israelische Gesellschaft plötzlich die Diaspora begreift, wie sie die wahrscheinlich vorher nie begriffen hat, weil sie sich über die Diaspora keine Gedanken macht. Und das sind alles positive und wichtige Dinge, die jüdische Community stärken und wachsen lassen werden. Und wir werden viel lernen als Juden durch diese Ereignisse und tun es wahrschelich auch jetzt schon.
Und wir beenden das Gespräch mit diesem wunderschönen Lied, das vorhin Timna Brauer auch für die Veranstaltung gesungen hat, Mir leben ewig.
Ja.
Also, wir werden es immer wieder hinkriegen.
Wir werden es immer
genau.
wieder hinkriegen.
Vielen Dank für das Gespräch,
Danke Mörner. Dir, Maya.
Das war sehr schön.
Dankeschön.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.